findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Ich freue mich ganz besonders, heute tatsächlich mit Quentin Gärtner sprechen zu können. Quentin, du bist überall ein Begriff. Ich glaube, man muss dich gar nicht mehr so richtig vorstellen als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Vielleicht möchtest du einfach dich in drei persönlicheren Hashtags mal beschreiben, die dich vielleicht auch ausmachen. Also nicht nur jetzt auf deinen Job sozusagen fokussiert, sondern die dich vielleicht eher auch als Mensch Quentin einfach beschreiben.
Also wenn ich dem ganzen Hashtag geben müsste, dann Ich würde sagen, Hashtag 1 ist Hashtag Pflichtbewusstsein. Also man kommt nicht in ein Amt, dass man 7,5 Millionen Schülerinnen und Schüler vertritt, nur weil man irgendwie darauf Lust hatte oder sowas. Man muss auch eine gehörige Portion von Verantwortungsbewusstsein haben und fleißig an den Themen arbeiten, die man eben auf dem Tisch hat. Und dazu gehört eben ganz viel, ja, Verantwortungsgefühl einfach auch. Und das wäre so das Erste. Das Zweite ist Disziplin. Hashtag Disziplin. Also auch da diszipliniert an meinen Themen zu arbeiten, ist mir extrem wichtig. Man setzt sich Ziele und versucht, die Ziele auch zu erreichen und versucht, da Vollgas zu geben. Wenn es nicht funktioniert, muss man natürlich auch reaktionsfähig sein und dann irgendwie umdisponieren und so weiter. Aber es geht nicht. Es funktioniert nicht, wenn man sich Größe rausnimmt und sagt, okay, ich mache jetzt mal hier ein bisschen weniger, mal dort ein bisschen weniger. Es funktioniert nur dann, wenn klar ist, ich werde jeden Tag irgendwie so aufbauen, dass ich gut arbeiten kann und dass er gut auf meine Ziele einzahlt, auch für mich persönlich. Und Hashtag 3, ich habe keinen Stock im Arsch, um das mal so zu formulieren. Also ich glaube, nach den ersten beiden Punkten hätte man vielleicht denken können, dass ich irgendwie sehr verkrampft bin in dem, was ich mache. Und mir ist eben sehr, sehr wichtig zu betonen, dass das nicht so sein muss. Man kann versuchen, erfolgreich zu sein. Man kann versuchen, einen guten Job zu machen und auch extrem intensiv zu arbeiten. Aber das heißt nicht, dass man prinzipiell irgendwie, weiß ich nicht, verkrampft werden muss oder ein unsympathischer Mensch werden muss. Man muss einfach versuchen, Kurs zu halten und dann wird man auch kein Arschloch.
Ich glaube, da sagst du echt was Wichtiges. Und wenn ich dich jetzt so an die paar Mal zurückdenke, die ich dich auch so persönlich erlebt habe, dann würde ich tatsächlich auch beschreiben, dass du eine Menge Spaß hast bei dem, was du da tust. Wie wichtig ist tatsächlich auch der Faktor für dich neben dem Thema Pflichtbewusstsein und Disziplin?
Naja, also ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Das ist klar. Also ich wäre nicht hier, wenn ich nicht auch irgendwie das Gefühl hätte oder einfach Bock hätte, diese Sachen zu machen, wenn ich nicht Spaß daran hätte, an Politik Dinge mit zu beeinflussen, Medien Dinge zu setzen oder auch einfach nur an Auftritten, an Rhetorik, wenn man da steht, sich überlegt, okay, was ist ein gutes Bild, wo kann man vielleicht noch ein bisschen Humor einbauen und dann hinterher mit den Leuten ins Gespräch kommt nach so einem Panel. Also das macht mir einfach Spaß. Und ich glaube, es geht auch nicht anders. Also wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das, was ich mache, dann funktioniert es nicht. Und andersherum funktioniert es auch nicht zu sagen, ich will nur Spaß haben. Weil natürlich, wenn ich abends um 11 an einem Samstagabend in meinem Postfach rumhänge, dann werde ich da keinen Spaß haben. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich arbeite halt, um dann an anderer Stelle wieder froh zu sein, dass ich vielleicht ein Ziel erreicht habe. Und ich glaube, diese Abwägung muss halt funktionieren, dass ich auf der einen Seite grundsätzlich Spaß habe und Spaß an diesem Erfolg auch habe und auf der anderen Seite weiß, dass ich nicht den ganzen Tag nur lächelnd durch die Woche gehen kann. Und dass ich eben weiß, dass es Phasen geben wird, da werde ich absolut keinen Bock haben auf die Tasks und das ist auch okay.
Quentin, jetzt ist ja so mit den Jungen häufig so, dass da genau diese Vorurteile häufig von Erwachsenen vorgeschoben werden, nämlich dass sie nicht Leistungsbringer sind, dass sie Dinge irgendwie nicht verstehen wollen, dass sie nur darauf achten, dass sie in ihren Feierabend kommen, dass sie wieder gehen. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, auch das, was du so sagst, dann ist es ja ganz weit entfernt davon. Wie schätzt du diese Diskussionen da draußen gerade um dieses Thema immer ein?
Ja, das sind diese Top-Down-Blödsinnsdebatten. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es geht auch im Prinzip auf schriftliche Quellen bis zu Aristoteles zurück, dass eine ältere Generation sich immer über die vermeintlich faule, vermeintlich lethargische jüngere Generation auskotzt, weil sie eben nicht willens ist, zu erkennen, welche Chancen eigentlich in den jüngeren Le sehen liegen, weil sie nicht willens ist, zu akzeptieren, dass da vielleicht Leute nachkommen, die es mindestens genauso gut können oder sogar besser können. Und de dementsprechend, also da höre ich gar nicht mehr zu, wenn man irgendwann sagt, die Gen Z ist so faul. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Schüler parallel zur Schule mittlerweile deutlich mehr arbeiten, als das noch vor 5 Jahren der Fall ist. Also wir haben einen Anstieg von Minijobbern um 20% von zwischen 2020 und 2024. Also an solchen Zahlen, aber auch an anderen Zahlen, wie viel parallel zum Studium gearbeitet wird, aber auch an so kulturellen Fragen, sowas wie Hustle Culture, ist vielleicht auch nicht gut, aber meine Generation hat so einen seltsamen Subkultur entwickelt, wo es einige Leute gibt, die meinen, okay, ich muss jetzt richtig, richtig, richtig viel arbeiten, um irgendwas wert zu sein. Und wenn man sich diese Phänomene anschaut, auch die Zahlen anschaut, dann wird man eben erkennen, dass meine Generation ganz weit davon entfernt ist, so faul und lethargisch zu sein. Da gibt es vielleicht es gibt von Person zu Person Unterschiede, aber dass man irgendwie sowas pauschal sagen könnte, stimmt einfach nicht. Und ich bin gerne ein Gegenbeispiel.
Ich finde, du hast gerade noch mal was Interessantes gesagt, wo wir vielleicht noch einmal gerade einsteigen können, nämlich so viel arbeiten, um es wert zu sein. Das ist ja so ein Trugschluss, dem häufig selbst meine Generation sehr, sehr stark aufgesessen ist, nämlich, dass man irgendwie nach 20 Uhr irgendwie immer noch gerne im Büro sitzt und nicht vorher geht, weil alles andere sieht irgendwie aus, als hätte so ein Halbtagsjobs. Diese ganzen tollen Sprüche kennen wir ja alle. Wie wichtig ist tatsächlich, wenn du jetzt auch mit Blick auf deine Arbeit, wie wichtig ist Wirksamkeit statt genau solchen alten Sprüchen für dich?
Naja, ich habe halt weiß ich nicht, das ganze Jahr sozusagen im Überholprogramm gelernt, weil, also ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich bin gerade frisch aus dem Abi und trotzdem steht man irgendwie unter Druck. Wir haben Personal als Bundesschülerkonferenz, dass das angestellt ist. Und wir müssen irgendwie dieser Verantwortung gerecht werden. Und als erstes hafte ich, oder was heißt, ich hafte nicht, also rechtlich trage ich nicht direkt die Verantwortung, aber als erstes verantwortlich bin natürlich ich als Generalsekretär. Und dem versucht man irgendwie gerecht zu werden. Und wenn man eben mit diesem Wertigkeitsding kommt und diesem Wirksamkeitsding, dann geht es geht für mich nur dann, wenn ich mir klar mache, okay, ich habe auch eine super hohe Wirksamkeit. Kann irgendwie mich Dinge auch direkt beeinflussen. Und sonst würde ich das auch nicht machen. Sonst hätte ich nach einem Monat gesagt, ey, Freunde, das ist mir irgendwie hier, das macht keinen Sinn für mich, wenn ich nur im Hintergrund rumspringen würde und versuchen würde, viel zu arbeiten, aber nicht direkt auch sehen würde, dass es einen Erfolg hat. Also ich glaube, Wirksamkeit ist das A und O von jeder Person. Und das war ganz spannend. Ich war neulich beim Zentralverband des Deutschen Handwerks und die haben mir gesagt, im Handwerk ist es so, dass die mentale Gesundheit auch der Azubis im Schnitt höher ist als in anderen Berufen. Und das liegt daran, dass ich halt konkret ein Produkt habe. Ich arbeite jetzt hier den ganzen Tag, um den und den Tisch dahin zu zaubern als Tischler. Keine Ahnung, also ganz plakativ sage ich das jetzt mal. Und am Ende ist er halt ein Produkt. Am Ende steht da ein geiles Holzwesen, das ich produziert habe. Und wenn man so eine Form von Wirksamkeit irgendwie vermeidet oder sich dann festmacht, da irgendwie sozusagen in 5 Jahre Aufbauarbeit irgendwas zu kreieren, was danach dann irgendwie Eier legen soll. Dann wird das gefährlich. Man muss sich auch vorher ein paar Sachen gönnen, dass man auch vorher schon merkt, okay, wir erreichen hier etwas. Also das ist, glaube ich, so mein Ding. Und deswegen war mir auch einfach wichtig, dass wir einen Fokus auch einfach auf Wirksamkeit legen, dass wir uns nicht intern nur streiten und hier und da, sondern dass wir schauen, was wollen wir als Bundesschülerkonferenz erreichen und das dann effizient abarbeiten. Wirkungsübersicht und so weiter. Und das sind die Sachen, die wir machen wollen. Und das war so eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, da müssen wir jetzt ran, uns zu zu überlegen, was sind die Ziele und uns dann hinter die Ziele klemmen, die wir dann auch irgendwie persönlich spüren. Ja.
Jetzt, du hast es gerade schon gesagt, du bist 18. Wenn man sich mit dir länger unterhält, dann ist es das Gefühl, als wärst du schon viel, viel älter, hast schon ganz viele Erfahrungen im Schnelldurchlauf irgendwie gesammelt. Wie bist du eigentlich in diese Bahn sozusagen auch mit reingerutscht? Jetzt, wie kommt man als Schüler dahin, plötzlich zu sagen, ich möchte mich da stärker engagieren? War das was dir schon immer wichtig war in Schule? Also wie wenn du als du sozusagen aus Gymnasium auch mitgekommen bist, waren das da schon Dinge, wo du gesagt hast, da ich will mich irgendwie stärker einbringen, ich will mich da engagieren, oder wann hat sich das angefangen zu entwickeln?
Es klingt unsympathisch, aber ich muss sagen, in der Grundschule, wenn man so mal so einen Fragebogen bekommen hat, gesagt hat, was willst du später werden? So, wenn die Lehrkraft das gefragt hat, ich habe damals schon hingeschrieben, Politiker oder Wissenschaftler. Also das habe ich sogar noch. Also das ist tatsächlich so, dass ich das immer schon, weiß ich nicht, immer schon wollte ich irgendwie in die Richtung Politik. Ich habe damals mit meinen Eltern immer Nachrichten geschaut. Am Anfang so diese Kindernachrichten, Logo, Kika, durch die alleine schauen. Aber ich wollte immer zu meinen Eltern dann noch die Tagesschau abends schauen. Und als ich so 6, 7 Jahre alt war, dann waren meine Eltern das ein bisschen, die waren dann so, ey, da siehst du so krasse Bilder, das sollst du mal lieber nicht machen, schau mal lieber die Kindernachrichten. Aber ich habe mich da durchgequengelt und wollte unbedingt auch noch Nachrichten schauen und fand es spannend. Habe ich natürlich auch ein bisschen erwachsen gefühlt, habe gedacht, das macht man so, wenn man älter wird. Wenn man jetzt 7, 8 Jahre ist, dann schaut man eben die Tagesschau abends. Oder Heute Journal war es damals. Und das habe ich irgendwie so verfolgt und das fand ich immer spannend. Ich fand immer politische Zusammenhänge irgendwie interessant und das hat mich mein Leben lang dann auch begleitet. Und dann bin ich in der 6. Klasse, habe ich das Rezo-Video gesehen, das ja damals große Wellen geschlagen hat, 2019 zur Europawahl. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch irgendwie mal ein bisschen was machen und irgendwie schauen, dass ich das Politische irgendwie auch verfolge und bin dann zu Fridays for Future gegangen. Und es war tatsächlich gar nicht so, weil das ist immer so ein bisschen so ein Klischee, wenn Leute in jungen Jahren politisch erfolgreich oder nicht mal erfolgreich, aber politisch aktiv sind, das heißt, ja, das heißt, die Eltern haben den da installiert so mäßig. Aber meine Eltern habe ich nicht zu Fridays for Future irgendwie motiviert oder überreden wollen, im Gegenteil. Also auch wenn sie mich unterstützt haben, dass ich politisch irgendwas mache, Waren sie jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, so ich finde Fridays for Future gut. Im Gegenteil, eher konservative Einstellung auch gegenüber dem Thema damals. Und ich habe dann gesagt, ich gehe da hin. Haben sie mich auf diesem Weg unterstützt, aber politisch waren sie da jetzt nicht von überzeugt, dass ich da unbedingt so rumspringe. Und das war so mein Einstieg und das habe ich einfach immer weiter verfolgt, immer weiter irgendwie versucht, Dinge mitzubewegen, beeinflussen, dann auch lokal an meiner Schule als Schülersprecher im Gemeinderat gesprochen und sowas. Und dann immer die Ebenen halt so durchgegangen. Aber das war mir immer wichtig, einen direkten Draht auch irgendwie zu haben. Und wie gesagt, also von der Grundschule bis über die 6. Klasse bis hin zur gesamten Oberstufe, die ich eigentlich auf politischen Terminen verbracht habe, war das immer ein Ziel, ja.
Warum gerade Politik? Also was fasziniert dich tatsächlich an dem Thema Politik so, Quentin?
Ja, das eine ist, man hat ja irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl. Also wenn man irgendwo als kleines Wesen, als Schüler in der Schule sitzt und sich die Proteste anschaut, dann sind ganz viele Sachen vorbestimmt. Man kann kaum was irgendwie mitbestimmen. Uns wird erklärt, wo wir lernen, wann wir lernen, was wir lernen, wie das Gelernte dann abgeprüft wird. Alles ist eigentlich vorbestimmt. Und man kann dann vielleicht als Schülervertretung mal einen Waffelverkauf machen. Und die grundsätzlichen Fragen, wenn man mal so die Handy-Debatte in der Schulkonferenz aufwirft, da rennt man gegen Türen an, da sind dann Lehrer, Schulleitung und Eltern in einem Schulterschluss dagegen, dass wir irgendwie die Handys in den Schulen verwenden dürfen oder sowas. Und man kann eben ganz, ganz schwer Dinge verändern. Und das ist scheiße. Also das fühlt sich ja extrem scheiße an, wenn man da sitzt, vielleicht auch ein bisschen vorlaut ist, vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Ego hat, aber eben sagen möchte, ich habe Interessen und die möchte ich irgendwie durchdrücken. Und dann das Gefühl hat, ich habe aber gar keinen Hebel, das irgendwie zu verändern. Ich weiß nicht, wie dieser Hebel funktioniert. Und deswegen muss man sich überlegen, wie Macht funktioniert, wie Interessen funktionieren, wie Interessensabgleich funktioniert, wie Autorität auch funktioniert. Ganz viele Grenzen existieren nämlich eigentlich gar nicht, sondern entstehen nur dadurch, dass ich jemand anderem das Gefühl gebe oder eben diese Macht zuspreche, die er eigentlich gar nicht hat, einfach durch die Autorität, wie jemand auftritt. Und das fand ich, also das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und ich will selber dieses Ohnmachtsgefühl nicht haben, dass ich die Dinge um mich herum nicht verändern kann. Ich will immer sagen, ey, ich könnte da jetzt jemanden anrufen und dann können wir da vielleicht lokal hier an der Stelle irgendwas verändern. Das war für mich aber ein cooler Move oder ist für mich aber spannend. Ja.
Jetzt bist du sozusagen an der Spitze angekommen als Generalsekretär in der Bundesschülerkonferenz. Und es gibt ja ungefähr 7,5 Millionen Schüler und Schülerinnen auch in Deutschland. Wenn du dir die jetzt so anguckst, klar, es gibt die Ländervertreter auch, es gibt dann auf Kreisebene die Vertreter mit. Trotzdem haben ganz, ganz viele Schüler und Schülerinnen dieses Gefühl, man hört sie nicht, es macht gar keinen Sinn, irgendwas zu sagen. Wie fängt das im Kleinen an? Also was kannst du denen vielleicht auch mit an Tipp geben, was sie auch im Kleinen anfangen, für sich verändern zu können und dass Klein nicht unbedingt nichts ist, sondern dass Klein ganz wichtig ist, um tatsächlich dann auch als Gesamtstimme wirklich mehr bewirken zu können?
Erstmal muss ich einhaken, es gibt sogar noch mehr Schüler in Deutschland. Wir dürfen zum Teil, es ist nicht ganz eindeutig, ob wir die Grundschulen dann auch vertreten. Das kommt auf die
Okay.
Landesverbände an und genau und regional nicht alle vertreten wir uns. Aber genau, also wir vertreten natürlich fast alle. Und also was ich sage, ist eigentlich einfach. Es ist eindeutig, dass ich lokal am meisten bewirken kann, was ich auch selbst spüre. Und das meiste, was man dann auf Landesebene, schon auf Kreisebene, aber auch dann auch auf Landes- und auf Bundesebene macht, sind Veränderungen, für die man kämpft, die extrem abstrakt sind und Veränderungen, die man selbst nicht mehr erleben wird. Das ist eigentlich die Tragik. Ab dem Moment, in dem ich in einer Landesschülervertretung bin, sind es Veränderungen, die ich selbst nicht mehr erleben werde. Ich kämpfe für die gute Sache, für die Schüler nach mir, vielleicht für meine jüngeren Geschwister, aber nicht für mich. Und wenn ich aber vor Ort aktiv bin, dann kann ich auch für mich dafür sorgen, dass ich was verändere. Und ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Ich habe im Gemeinderat gesprochen, in meiner Stadt, wo ich herkomme. Ich komme aus Waiblingen, das ist Großraum Stuttgart. Und ich habe mich hingestellt und gesagt, wir brauchen iPads. Es kann nicht sein, dass wir als Oberstufe irgendwie immer die Handys dann rausdrücken müssen und dann von unseren privaten mobilen Daten irgendwie anfangen sollen, Unterricht zu machen. Und wir brauchen iPads für die gymnasialen Oberstufen. Das ist sehr, sehr sinnvoll, wenn wir da mit einem Dienstgerät reinkommen und nicht mit den Privatgeräten arbeiten. Das ist auch eine Frage von Chancengerechtigkeit. Und andere Schulen in unserem Umkreis hatten das schon gemacht, aber eben nicht in meiner Kreisstadt. Und dann habe ich dieses Statement gesetzt, dieses Plädoyer, und ich wurde hinterher auch von der SPD-Kreistags-Gemeinderatsfraktion noch hinterher eingeladen und zum Gespräch gebeten, warum das denn so wichtig ist und so. Und tatsächlich, ein paar Wochen später stand der Beschluss, der Waiblinger Gemeinderat gibt 190.000 Euro aus, was ja echt wirklich nicht wenig ist. Wie gesagt, 50.000 Einwohner, das ist jetzt nicht wenig für so eine Kommune, 190.000 Euro aus für iPad-Sätze an den Schulen, sodass jede Oberstufler ein iPad spendiert bekommt von der Schule. Und wenn man sich dann auch noch vor Augen hält, dass diese Geräte ja alle paar Jahre gewartet und gewechselt werden müssen und da dann nochmal zusätzlich Investment kommt, dann merkt man auch, in welcher Dimension es spielt. Aber gleichzeitig war ich die Person, die dafür gesorgt hat, an beiden Gymnasien, oder natürlich haben andere die Entscheidung getroffen, aber ich habe zumindest das eindeutige Plädoyer dafür gehalten, dass wir mit iPads dann da rumsaßen und unsere Aufgaben gemacht haben, was für alle einen riesen Umschwung war und mega cool war. Und deswegen will ich jedem klar machen, ey, macht euch stark vor Ort, weil ihr könntet die Veränderung noch selbst mitnehmen und da seid ihr so ein bisschen Local Hero, wenn ihr eine guten Change auf den Weg gebracht habt. Und bis heute kann ich wenig sagen auf Bundesebene, das ist jetzt passiert wegen mir. Oder im Land ist dies und das Gesetz auf den Weg gekommen, weil ich dafür lobbyiert habe. Das kann ich leider nicht sagen. Aber ich kann mich hinstellen und sagen, in meiner Stadt hat man eine sechsstellige Zahl in die Hand genommen, um uns Schüler digital auszustatten. Ja.
Ich freue mich, also hast du gerade eigentlich den Aufruf nochmal gestartet oder auch bekräftigt, dass doch jeder wirklich ins Gestalten kommt. Ja, also das ist ja
Absolut.
sozusagen auch eines der großen Themenstellungen, die uns bei Digital School Story so stark antreiben, weil wir einfach sagen, wie kriegen wir Menschen aus dieser Konsumhaltung raus? Dieses, ich lehne mich zurück und jemand anderes wird schon richten für mich, sondern eher in dieses Aktivwerden und egal was es ist, aber einfach anfangen und dann eben auch erleben, was man gestalten kann und dass Gestalten tatsächlich auch Spaß macht. Und
Ja.
das vielleicht dann eben nachher auch dann in Wirksamkeit sozusagen daraus die Folge passiert, ne? Um dann eben auch gesellschaftlichen Impact auch mitzuschaffen. Jetzt hast du ja ganz besonders tatsächlich nochmal Dinge, die dir wichtig sind, wie mentale Gesundheit, die ist auch Chancengerechtigkeit wichtig, genauso auch Europabildung. Warum sind das so zentrale Themenstellungen, die du dir so mit auf die Agenda auch geschrieben hast, Quentin?
Ja, mentale Gesundheit ist eindeutig. Wir haben ein Thema, das nicht gesehen wird. Mittlerweile geben 27% der Schülerinnen und Schüler an, ihre eigene Lebensqualität sei gering. Und was heißt das effektiv? Das heißt effektiv, dass mehr als jeder vierte Schüler im Prinzip ein beschissenes Leben führt. Und das merken wir. Dass also jeder ist entweder selbst betroffen oder man kennt irgendwie im engsten Umfeld jemanden, der extrem am Kämpfen ist. Das ist nicht mehr nur ein Randphänomen, wie es früher sicherlich auch mal war, dass man sagt, okay, ein paar Leute, die haben da Themen und sind jung und klar gibt es da Aufs und Abs. Aber bei uns ist das eben extrem in der Fläche und die Politik hat das Thema noch nicht ausreichend aufgegriffen. Jetzt in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen wurde auch dann klargestellt, das sei ein vordringliches Ziel, unsere mentale Gesundheit. Aber extra Gelder dafür wollen wir nicht bereitstellen. Vielleicht im Start-Chancen-Programm kann man den einen oder anderen Krümel für psychologische Hilfskräfte finden. Aber wirklich in die Fläche wollen wir mit dem Thema nicht gehen. Und deswegen kämpfen wir dafür, dieses grundsätzliche, fundamentale Problem aufzulösen, die Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist einfach, ich glaube, jeder, der sich ab einem gewissen Level mit Schülern auseinandersetzt, der wird auch für mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kämpfen. Und was Europabildung angeht, also ich würde immer sagen, ich bin Kind Europas. Da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, das ist immer so eine abgedroschene Formulierung, so eine Floskel, aber ich war jetzt nie ein großer Patriot im Sinne von, ich finde Deutschland so super und wie auch immer, klar, Verfassungspatriot eindeutig, aber ich bin jetzt nicht der irgendwie die deutsche Fahne in seinem Vorgarten unbedingt hissen muss und irgendwie sich ganz toll fühlen muss. Aber Europa lag mir immer am Herzen und es wurde mir auch von zu Hause auch immer in die Wiege gelegt, dass es so wichtig ist, dass wir Europa haben. Das ist das größte Friedensprojekt seit 45, deswegen haben wir hier keinen Krieg mehr, weil wir uns entschieden haben, gemeinsame Wege zu gehen. Und das ist auch unsere einzige Karte, rein strategisch, ganz rational, ist auch unsere einzige Chance, irgendwie in dieser Welt auch noch wirklich ein Player zu sein, wenn wir zusammenhalten als Europa und dann können wir es auch mit China und mit den USA aufnehmen, aber eben nicht in der Einzelstaaterei und im Kleinkampf. Das funktioniert nicht. Und deswegen war es mir immer ein großes Anliegen, auch weil ich die Chance hatte, viel zu reisen von zu Hause aus, viel Europa zu sehen, war in Schottland, als es Also ich war sozusagen 2019 in Schottland, als der Brexit dann so vollzogen wurde und das Referendum durch war und die gespaltenen Meinungen so da waren. Und ich habe das alles voll mitgenommen und war klar für mich, dass ich stolzer Europäer sein möchte und noch auch bin. Und das würde ich auch gerne, dass das mehr im Unterricht vorkommt. Und Chancengerechtigkeit ist ja das Kernproblem in unserem Bildungssystem. Und das ist zwar schon seit 150 Jahren. Seit es unser Bildungssystem gibt, ist es chancenungerecht. Damals sollte es auch so sein. Man wollte so gesellschaftliche Schichten auftrennen in verschiedene Kategorien. Und auch wenn es heute nicht mehr der Plan ist, ist es das, was effektiv passiert. Wenn man sich die Übergänge anschaut, welche Kinder gehen dann aufs Gymnasium, welche Kinder gehen auf Realschule, dann trennt sich sehr, sehr eindeutig von den Kindern, die aus Akademikerhaushalten kommen, von den Kindern, die aus Haushalten kommen, die nur eine Ausbildung gemacht haben. Nur ist eigentlich Quatsch in dem Kontext. Und den Kindern, die vielleicht Eltern haben, die gar nicht in Deutschland geboren sind und gar keinen Schulabschluss haben. Und das kann man vollkommen eindeutig an den Zahlen ablesen, dass wir eigentlich nach sozialer Herkunft und nicht nach Leistungen trennen. Und das müssen wir ändern, das ist klar. Jetzt läuft gerade aus neuseeländische Bildungsforscher John Hattie, ist relativ viel in Deutschland, gibt zahlreiche Vorträge, ganz viele Kultusminister wollen ihn auch hofieren, weil es ja das Nonplusultra in der Bildungsforschung ist John Hattie. Und dann sagt er sowas wie, das deutsche Bildungssystem ist eines der ungerechtesten, das er sich überhaupt vorstellen könnte. Und dann applaudieren alle, aber keiner denkt darüber nach, das zu ändern. Und das ist einfach fatal. Ja.
Was macht das mit dir, wenn du sozusagen auch genau das aussprichst? Nämlich, es wird sozusagen formuliert, das ist ja wie Verbote formuliert werden, aber es gibt sozusagen wenig Maßnahmen, die in allen Dingen ergriffen werden. Wie siehst du das tatsächlich dann auch als Generalsekretär? Wo müssen Maßnahmen anfangen zu greifen und wie können die auch aussehen?
Also, wenn man mich fragt, Maßnahmen immer so lokal, wie es geht. Das heißt, dass konkret irgendjemand was spüren muss davon. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse dem Personal vor Ort die Freiheiten Oder ich mache eine flächendeckende Maßnahme, aber dann wirklich für alle. Nicht irgendwie so spezifisch. Und da sind wir auch selbst schuld. Da will ich die Politik immer gar nicht so ankacken an der Stelle. Das ist auch ein bisschen der Wähler schuld. Weil niemand will, also alle sind sich am Sonntag einig, wir wollen weniger Bürokratie. Und von Montag bis Samstag wollen alle Rechtssicherheit absolut, wollen, dass es ja bloß keine Ungerechtigkeiten gibt, dass es nicht diesen einen Onkel da und dort gibt, der vielleicht von der Maßnahme mehr profitiert als ich. Das kann nicht wahr sein. Es muss absolut gerecht sein. Und dann machen wir so ganz komplizierte Sonderlösungen, die zu ganz viel Bürokratie führen und ganz viel seltsamen Zuständigkeiten und so weiter. Und das ist eigentlich Bullshit. Also entweder man macht eine Maßnahme, die von dem Ministerium top-down ausgeht und versucht, alle in der Fläche zu erreichen, oder das Ministerium sagt, diese Kompetenz, die wir gerade haben, die schaffen wir bei uns ab. Wir schmeißen von mir aus auch die 10, 20 Leute, die sich mit dem Thema befassen, das sage ich jetzt sehr flapsig, schmeißen wir raus oder geben sie wieder an die Schulen. In der Regel in den Kultusministerien ist ja so, dass es ja Lehrer sind, die da sitzen und die da Abgeordnet sind. Das heißt, die geben wir zurück an die Schulen, wir schmeißen die raus, wir geben die zurück an die Schulen und dann sollen vor Ort an der Schule soll die Entscheidung getroffen werden. Und wir vertrauen dem Personal, das da halt vor Ort im Kontakt ist mit den Schülern und vertrauen wir, ob die Ahnung haben oder nicht. Und so muss dann auch Veränderung aussehen. Ich bin mal, und das sage ich jetzt explizit nicht als Position innerhalb der Bundesschülerkonferenz, da sind wir ein bisschen differenzierter, aber ich bin mal losgezogen mit 15 und habe versucht, mit unterschiedlichen Schülersprechern so eine Art Petition zu machen und habe da auch ein paar Termine im Landtag mitbekommen in Baden-Württemberg mit dem Titel Nehmt den Ländern die Bildung weg. Und der Vorschlag war eigentlich relativ einfach. Wir geben die eine Hälfte der Kompetenzen. Oder wir machen es so, wir geben so viel wie möglich an die Schulen, ganz viel an die Schulen, was aktuell im Kompetenzbereich der Kultusminister liegt. Und alles, was noch übrig bleibt, schieben wir an den Bund ab. Und dann schaffen wir wahrscheinlich schlagfertige Maßnahmen. Deshalb, also ich meine, heutzutage weiß ich nicht, dass der Bildungsföderalismus allen heilig ist und bis das passiert, ich noch ewig warten kann. Das ist nur ein hehres Ziel. Mindestens brauchen wir eine Föderalismusreform. Aber so vom Mantra her, auf der einen Seite die lokale Ebene zu stärken und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, wenn wir eine Entscheidung treffen, auf einer gehobenen Position, dann geht sie wirklich flächendeckend für alle. Einmal durch die Bank, im Zweifel auch durch Deutschland. Und wenn die Entscheidung nicht im Bundesbildungsministerium treffen soll, von mir aus auch die Kultusministerkonferenz. Das ist ja mir scheißegal, wer die am Ende die Entscheidung trifft. Aber wenn die Kultusministerkonferenz nicht in der Lage ist, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie sich immer in kleinen Kriegen verrennen, dann muss man sich fragen, ob der Bildungsföderalismus so funktioniert oder nicht. Und braucht man auch Alternativen. Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, auch mehr Entscheidungsfreiheit den Schulen. Also Schulen können ja schon sehr, sehr viel entscheiden. Zumindest erleben wir das auch immer sehr, dass wir sozusagen viel über die Entscheidung der Schule oder der Lehrkraft und am Ende vielleicht auch des Schulleiters, aber tatsächlich auch die Lehrkraft alleine sehr viel entscheiden kann, was sie ja auch mitnimmt an der Schule und macht. Wenn man dann aber sieht, dass es sozusagen wieder Einschränkungen gibt, nämlich es heißt ja schon, die Schulen sollen viel machen, aber dann gibt es sozusagen doch kein freies Budget, über das man verfügen kann. Was braucht es dafür noch mehr tatsächlich an Eigenverantwortung für Schulen, damit Schulen wirkungsvoller sind? Weil das, was wir sozusagen auch erleben, ist, dass ganz viel Informationen oder auch was es zum Beispiel alles gibt für Maßnahmen, die man als Schule auch ergreifen könnte, dass die Schulen die gar nicht kennen. Also sprich, das kommt gar nicht unten an bei der Schule, was es alles gibt.
Ja, da müssen wir, wie gesagt, da müssen wir die Ministerien schlanker aufstellen, ein paar Leute wieder in die Fläche rausgeben und dann eben mehr Leuten diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen und dann auch Ministerien haben, die aktiv ermutigen. Schulämter und Ministerien, die sagen, ey, wir haben hier XYZ als Angebot, mach das doch mehr. Nun mach das doch mal. In Berlin hat man gesagt, okay, wir würden den Schulen sozusagen gerne einen Katalog an die Hand geben beim Thema, was sie sich von Drittanbietern einkaufen können. Wir geben denen sozusagen eine Art Amazon für Produkte, die ich in der Schule eingliedern kann. Und dann können die da einen Warenkorb sich erstellen und Lösungen einkaufen. Und das kann von sowas wie Digital School Story reichen bis zu allen möglichen Anwendungen, Bildungsplattformen und was auch immer. Und diese wurden dann erstmal einmal geprüft. Dann haben wir auch so die Ängstlichkeit raus, dass das alles gar nicht sein kann. Also wir haben die erste Stelle raus und im Ministerium ist mal drüber gegangen und gesagt, okay, das kann sinnvoll sein für eine Schule. Und auf der anderen Seite schreiben sie es dann nicht ihren Schulen vor und sagt, ihr müsst jetzt das und das Programm nutzen, sondern ihr habt hier die Möglichkeit, euch das einzukaufen, macht das doch mal. Und das ist, denke ich, ein gar nicht so schlechter Kompromiss oder eine gar nicht so schlechte Lösung, dass man einfach dafür sorgt, dass in den Schulen diese Möglichkeiten besteht, mir selbst die Lösung einzukaufen. Die wurden vorher gecheckt. Und dann muss natürlich auch das Budget dafür da sein. Auf der einen Seite in der Summe und auf der anderen Seite muss ich das Budget aber auch dafür ausgeben können. An ganz vielen Stellen, dann heißt es ja, okay, wir wollen das und das machen. Aber das kann ich von dem Geld jetzt leider nicht ausgeben. Das Geld ist zwar explizit dafür da, aber das kann ich davon leider nicht abrechnen. Ich weiß gar nicht warum, aber es geht einfach nicht. Und das kann halt nicht sein, dass wir da so viele Regularien haben. Da müssen wir ein bisschen mehr der Arbeitsebene vertrauen, den Fachkräften vor Ort vertrauen, dass sie schon sinnvolle Maßnahmen treffen werden. Und selbst wenn sie nicht sinnvolle Maßnahmen treffen, das, was die Ministerien da entscheiden, ist an vielen Stellen auch fehlerhaft, weil eben Menschen da sitzen. Und da muss man sagen, okay, dann ist es uns das wert, dass hin und wieder auch mal eine Fehlentscheidung oder ein Fehleinkauf stattfindet, als dass wir alles so überbürokratisieren, dass dann am Ende gar keiner mehr Bock hat, sich Lösungen an die Schule ranzuholen. Ja.
Also ich habe manchmal das Gefühl, es hängt sogar schon an, überhaupt eine Empfehlung auszusprechen seitens des Ministeriums, dass man sich tatsächlich da schon sehr schwer tut, überhaupt diese Entscheidung dahingehend einer Empfehlung auszusprechen, überhaupt umzusetzen. Wie siehst du das tatsächlich? Also könntest du denn sagen, du wüsstest, welche Dinge es sozusagen alles gibt, die auch zum Beispiel im Bereich mentale Gesundheit angeboten werden, die tatsächlich auch auf die Schulen zurückgreifen könnten?
Ja, es gibt sicherlich Sachen, auf die die Schulen zumindest verweisen sollten und manche machen das auch. Also das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Nummer gegen Kummer, dass man eine niedrigschwellige Möglichkeit hat, da hinzuweisen. Es war ganz lustig, ich war im Gespräch mit Krisenchat. Das ist so ein Anbieter oder was
Ja,
ist
ich kenne
der?
sie.
Keine Ahnung. Du kennst sie genau. Das ist so ein Anbieter, der eben da so Messenger-Dienste macht für psychische Gesundheit. Wenn es mir wirklich extrem beschissen geht, dann kann ich den schreiben und dann mit dieser Arbeit wenden die natürlich schon den extrem Fall dann auch ab. Also sowohl Nummer gegen Kummer als auch Krisenchat ist im Zweifel ein Ansprechpartner in letzter Instanz, wenn die Leute, wenn sie keinen Ansprechpartner hätten, vielleicht, ja, weiß ich nicht, was machen würden. Und ich war im Austausch mit Vertretern von Krisenchat und die haben mir berichtet, am besten ist es, wenn man für Krisenchat wirbt, auf dem Klo. Also es macht gar nicht so viel Sinn, das in der Aula da irgendwie zu präsentieren mit einem QR-Code oder wie auch immer, weil wer fotografiert den denn ab? Wer möchte denn ernsthaft sagen, ich klicke da drauf und wer möchte überhaupt länger vor dem Plakat stehen und gesehen werden? Aber wenn ich auf dem Klo bin und mich gerade da zurückziehe, weil es mir nicht gut geht, dann ist es gar nicht schlecht, wenn da irgendwo so ein Link oder QR-Code ist, ne? Und es gibt digitale Gesundheitsanwendungen, auch da war ich mit dem Branchenverband im Austausch im Zug dieser mentalen Gesundheitssache, wo es gute Anwendungen gibt. Natürlich habe ich die jetzt nicht alle selbst ausprobiert, aber es gibt auf jeden Fall Anwendungen und die Schulen sollten sich nicht scheuen, die eine oder andere Sache dann auch reinzulassen. Wobei ich trotzdem dafür werbe, insbesondere beim Thema mentale Gesundheit, geprüfte Sachen dann auch auszustellen. Also sollte schon so jemand mal drüber geschaut haben und mal überlegt haben, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, weil das eben so ein sensibles Thema ist, aber dann auch diese Möglichkeiten nutzen sie, verhindern im Zweifel den schlimmsten Fall.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Geprüfte oder tatsächlich auch das Aufzeigen von Lernwirksamkeit, ich glaube, das sind schon Dinge, die absolut relevant sind, wenn man sozusagen auch wirklich fest in Schule Fuß fassen möchte, dass es sozusagen Dinge sind, die einfach selbstverständlich sein sollten, wenn man in die Fläche geht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da, gerade wenn du sagst, eben im Sinne der Chancengerechtigkeit, dass Anbieter, die sozusagen auch als Drittanbieter draußen unterwegs sind, die Möglichkeit der Skalierung haben. Also sprich, dass wirklich die Dinge auch überall hinkommen können und nicht eben nur partiell in 100 Schulen und dann war es das sozusagen, sondern es müssen eben auch alle die Möglichkeit haben, am Ende solche Dinge tun zu können. Wie wichtig ist digitale Bildung tatsächlich jetzt auch im Kontext Medienkompetenz und der ganzen Diskussion, die wir haben, aber auch gleichzeitig im Sinne der mentalen Gesundheit? Wie wichtig ist tatsächlich das und dass das Thema auch sehr viel stärker in Schule stattfindet, statt außerhalb der Schule?
Also im Kontext der Debatten, die wir aktuell sehr prominent führen, ist es die einzige Lösung. Also wir reden da ganz viel über Medienkonsum und Inhalte im Netz. Sind wir da richtig ausgestattet als Schülerinnen und Schüler? Und das ist die einzige Lösung, die ich eigentlich gelten lasse. Wer sich hinstellt und sagt, wir schaffen jetzt ein Verbot, wir schaffen die Handys in der Schule ab, dem sage ich Punkt 1, wir werden Lösungen finden, da drum rumzukommen. Wir sind Schüler, also an meiner Schule galt formal auch ein Handyverbot. Es gibt eben Wege drumherum und Möglichkeiten. Und Punkt 2, zumindest bei einem Handyverbot an Schulen, ist auch nachweisbar, dass zum Teil die Handyzeiten sich nicht verändern. Die verlagern sich dann halt mehr in den Freizeitbereich, was ja nicht Sinn der Übung ist. Und auch bei Social Media Verboten sieht man Mankos und Defizite. Also in Australien wurde dann darüber berichtet, dass reihenweise dieses Verbot umgangen werden kann. Und das ist auch keine dauerhafte Lösung. Also es nimmt vielleicht den Druck raus, kurzzeitig. Aber wir werden ja spätestens mit 16 oder 18 dann mit diesen Inhalten konfrontiert werden. Und wir werden irgendwie damit arbeiten und umgehen müssen. Es ist nun mal die Realität in dieser Welt, dass so soziale Medien eine Rolle spielen. Und ich seh noch nicht, wie ein Professor durch den Hörsaal läuft und die Handys einsammelt. Dementsprechend müssen wir das bis dahin ja irgendwo mal gelernt haben, wie ich mein Handy in der Hosentasche habe und trotzdem eine gute Arbeit mache und trotzdem aufpasse und trotzdem Vollgas gebe an der Station, in der ich gerade bin. Und das muss ich irgendwo gelernt haben, optimalerweise in der Schule. Und wenn das nicht passiert, dann lassen wir uns eben unausgebildet raus. Und um das einmal so verdeutlicht gesagt zu haben, Medienbildung oder Media Literacy, würde man im Englischen sagen, ist eine der entscheidendsten Kulturtechniken des 21. Jahrhunderts. Also das wäre so fast so, als würde man uns ohne Grundrechenarten aus der Schule entlassen, wenn man uns nicht darin ausbildet, wie man mit sozialen Medien umgeht. Jetzt ist ein sehr drastisches Bild, das ich da aufmache, und wir werden das ja so oder so lernen, weil wir eben in unserer Freizeit damit konfrontiert sind. Aber man täte gut daran, das auch im Unterricht zu thematisieren. Und jetzt im Kontext von mentaler Gesundheit geht das natürlich umso mehr. Man muss aufgreifen, was Leute vielleicht schon im Netz gesehen haben. Man muss aufgreifen, wie Algorithmen funktionieren und wie wir da verarscht werden an vielen Stellen. Man muss aufgreifen, auch den Frust, den viele mit ihrem eigenen Konsum haben. Das ist das, was ich denen immer sage. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Ab einem gewissen Alter weiß ich selbst, dass mein Medienkonsum zu hoch ist. Wie viele junge Menschen irgendwelche Apps sich schon runtergeladen haben oder irgendwelche Bildschirmsperren sich eingerichtet haben, einfach um dafür zu sorgen, dass man selbst weniger Medienkonsum hat. Das ist doch alles da. Wir haben da selber ein Problembewusstsein. Wir schaffen es nur häufig nicht, da wirklich gute Lösungen zu etablieren, weil wir natürlich auch systematisch von diesen Algorithmen hinters Licht geführt werden, was aber eine Sache ist, die alle angeht. Also es geht ja auch Erwachsene an, die zu viel am Handy sind. Und da werden wir alleingelassen in der Schule. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja.
Welche Rolle kommt Eltern eigentlich dabei zu könnten?
Eine extrem große Rolle, weil Eltern das ja dann im privaten Raum auch kontrollieren können. Eltern entscheiden auch, wann das Kind das Handy bekommt. Es ist wahrscheinlich nicht eine gute Lösung, schon in der Grundschule damit anzufangen, seinem Kind ein Handy zur Verfügung zu stellen, das vollkommen unreguliert zu lassen. Auch in der Unterstufe ist es wahrscheinlich nicht eine gute Idee. Und da müssen dann halt auch Eltern hinterher sein und auch gute Lösungen mit ihren Kindern finden. Also nur ein Verbot, gilt in der Politik, wie aber auch im Privaten, nur ein Verbot bringt nichts. Jedes Verbot braucht auch Angebote, ist ein pädagogischer Grundsatz. Und dann muss man sich eben mit seinem Kind in einem nervigen Prozess hinsetzen und Regeln ausarbeiten und sagen, ey, das und das ist vielleicht in Ordnung, das und das ist nicht in Ordnung und ich möchte, dass du diese Grenze akzeptierst, die da und da verläuft. Dann wird das ein paar Mal überschritten werden, das ist klar. Aber man wird sich zumindest auf irgendwas einigen können und dafür sorgen können, dass das ungefähr dort und dort verläuft. Und das ist ein anstrengender Prozess, den sollten die Eltern aber machen. Gleichzeitig, und das ist mir wichtig zu betonen, gibt es viele Kinder, die dieses Privileg nicht haben. Eltern, die sagen, ich mache jetzt hier die Grenze und so weiter. Es gibt viele Eltern, die das nicht machen und die sollten genauso gefördert werden und Medienbildung abbekommen. Das heißt, Schule muss ein Stück weit auch das auffangen. Es geht nicht immer. Ich bin keiner, der sagt, Schule kann alles auffangen. Aber Schule muss zumindest versuchen, die dort, wo es vielleicht nicht zu Hause stattfindet, auch die Medienkompetenz zu vermitteln. Und deswegen brauchen wir das auch so dringend an den Schulen. Die Eltern können nicht der einzige Schlüssel sein. Viele haben einfach diesen Zugang zu Hause nicht. Und dann muss es halt irgendwie auch in der Schule ausreichend gute Angebote geben, um das zumindest in Ansätzen zu kompensieren.
Ich glaube, da sagst du jetzt auch nochmal was Zentrales, was sozusagen da eben auch Schule leisten kann, denn es haben sich einfach Dinge verschoben. Und wenn man sagt, es ist eben auch eine Kulturtechnik, die da sozusagen auch mit reinkommt, was dabei ist, dann sind es Dinge, die natürlich auch in einen großen Verantwortungsbereich gehören. Und wir sprechen ja häufig auch davon, wie innovativ muss denn eigentlich auch eine Gesellschaft zukünftig sein, und wo Fängt denn Innovationskraft vielleicht auch an? Also fängt nicht Innovationskraft tatsächlich schon an in Schule, dass sie da eigentlich gebildet werden sollte, nämlich über die 4K kommt, wenn wir uns angucken, welche Kompetenzen da nämlich eigentlich ausgebildet werden sollen. Dann sind das ja, auch wenn du auf kritisches Denken guckst oder wenn du auf Kreativität guckst oder auf das, wie wir miteinander umgehen, das sind ja dann alles Dinge, die da mit reinspielen, dann müsste das ja sehr, sehr viel stärker stattfinden. Wie erlebst du Kompetenzbildung in Schule? Oder hast du es erlebt? Jetzt bist du ja raus aus der Schule, aber wie hast du es erlebt bis dahin?
Ja, es ist eine alte Leier, aber ich kann sie leider Gottes immer noch runterrattern. Wir machen zu viel Bulimie-Lernen und zu wenig Kompetenzvermittlung. Wir meinen, wir müssen wirklich jeden einzelnen Punkt bis zum Ende durchkauen. Da gibt es eine riesige Lobby, wenn ich, also im Lehrplan, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, können wir nicht an der und der Stelle ein bisschen weniger Geografie machen oder vielleicht da weniger Musik. Egal was, egal wo ich sagen würde, könnten wir mal ein bisschen den Rotstift ansetzen, Dinge vielleicht ein bisschen fächerübergreifend denken und dann weniger Einzelfachstunden machen und ein bisschen mehr, worauf die Kinder auch Bock haben. Dann gibt es eine riesige Lobby an allen Stellen, die sich hinstellt und nein und schrecklich und wieder werden wir zurückgedrängt und nicht unser Geografieunterricht, das kann nicht wahr sein. Und das funktioniert halt so nicht. Wissen funktioniert nicht unvernetzt und Bulimie lernen hat noch nie jemandem weitergeholfen. Das heißt, wir müssen Kompetenzvermittlung machen. Wir müssen vielleicht auch akzeptieren, dass wir gewisse Bereiche nur so projekthaft anschneiden, dass wir sagen, das muss jetzt nicht durch die Bank jeder hier einmal gemacht haben, sondern wir machen da jetzt ein Projekt zu und wer es spannend findet, findet es spannend und wer es nicht spannend findet, der hätte es auch vergessen, wenn er Bulimie gelernt hätte. So. Und dass wir dann darüber dann auch tatsächlich Kompetenzen lernen und darin gefördert werden, das ist für mich eindeutig. Also für mich ein zentrales Erlebnis war im GK-Unterricht der 9. Klasse, im Gemeinschaftsunterricht in Baden-Württemberg, also sozusagen Politikunterricht. Da haben wir eine Klausur geschrieben und eine Klassenarbeit haben wir es damals noch genannt. Und das war irgendwie so zwei Drittel des Tests waren so irgendwelche auswendig gelernten Punkte, die man hinschreiben musste und so ein bisschen so eine Erklärung. Ich musste da was erklären und dort was erklären. Und im Prinzip war das einfach nur die Definition erklären, die ich immer mal auswendig gelernt habe. Also auch das war nicht wirklich Nachdenken. Und die einzige Frage, die ich eigentlich darauf angespielt habe, auf den angeblichen Kompetenzbereich 3, das heißt selbstständig irgendwas zu formulieren und zu kreieren, war so eine Erörterungsfrage. Bist du dafür oder dagegen? Erörtere dieses Thema anhand von den drei Kriterien oder sowas. Und das war original das Thema, das wir im Unterricht schon besprochen hatten, mit einer Pro-Kontra-Liste schon besprochen hatten. Und dann hatten die eben diese Pro-Kontra-Liste auch noch auswendig gelernt hatten, die haben einfach nur ein paar Konnektoren eingefügt in ihre Argumentation und konnten damit eine 1 schreiben. Und wenn ich mich mit denen unterhalten habe, dann habe ich mir gedacht, Alter, Freunde, wo ist euer kritisches Vermögen, wo ist euer Nachdenken und so? Aber ihr habt eine 1 in Politik, die hat eine 1 in Gemeinschaftskunde und ich stand da und, weiß ich nicht, glaube ich, bin nicht fertig geworden oder so und habe eine 2 bekommen und war dann frustriert oder eine 3, keine Ahnung. War aber politisch eben immer schon sehr in diesem Bereich hinterfragen, nachdenken, schauen. Und das hat mich frustriert, weil das hat auch da nichts zu tun hat mit Kompetenzen, sondern eigentlich nur, wer hat ausreichend gut die Unterlagen durchgepaukt. Und als ich das mal angesprochen habe beim Lehrer und gesagt habe, ey, können wir nicht irgendwie so machen, dass man irgendwie das so macht, dass es ein bisschen spontaner ist, dass man sich auch wirklich eigene Gedanken machen muss, ja, ich kann da nichts abfragen, was ich vorher nicht besprochen habe. Geht ja nicht. Ich sage, ja, Entschuldigung, aber es geht doch auch gar nicht. Es geht doch darum, was Neues zu kreieren. Es geht doch darum, dass sie uns nicht nur triezen und schauen, dass wir, wie gut wir die Unterlagen durchgepaukt haben, sondern dass sie tatsächlich versuchen, dass wir selber denken. Ja, nee, ich kann jetzt nichts abfragen, was wir nicht vorher gemacht haben im Unterricht. Und das frustriert einen natürlich, aber diese Denke sitzt noch sehr tief. Und es gibt ein paar innovative Lehrer, aber leider auch viele, die da noch nicht sind. Und einige haben natürlich auch einfach durch die Schulkultur das Gefühl, das muss so sein. Das ist halt so vorgegeben, das muss so sein. Ja.
Das ist tatsächlich irgendwie immer noch so, wenn auch ich irgendwie mit Schülern und Schülerinnen spreche, was ja auch wirklich viel vorkommt, dass genau das häufig eben immer noch so der Fall ist. Und dass es aber wirklich auch Lehrkräfte gibt, die es eben tatsächlich auch anders machen. Und wenn ich auch zurückgucke, ich finde, es verändert sich tatsächlich einiges auch in Schule. Jetzt sind wir auch relativ weit schon gekommen mit dem Thema, was wir auch umsetzen. Und wenn du da auch siehst, dass die sozusagen sich Inhalte in Peer-Gruppen, also mit 4 bis 6 Schüler und Schülerinnen, die da zusammenarbeiten, an einem Thema selbstständig erarbeiten und dann sozusagen plötzlich in eine Geschichte übersetzen und die auch noch den Alltagsbezug plötzlich hat und man Dinge sich ganz anders herleitet und anders erklärt und am Ende rauskommt mit: Krass, ich habe jetzt viel mehr gelernt, als ich vorher irgendwie gelernt habe, und viel mehr Wissenszuwachs tatsächlich auch noch dabei, plus die Kompetenzbildung, und dann am Ende noch was rauskriege, was in so einem Format, ja, wie das, was man sozusagen jeden Tag konsumiert, dann auch noch anderen Schülern und Schülerinnen zeigen kann, um das nächste Jahr in das gleiche Thema wieder einzusteigen, dann ist es schon eine andere Art des Arbeitens und der Wirksamkeit sozusagen. Und wie wichtig glaubst du, dass Wirksamkeit auch in Schule wirklich ist? Also in jedem Schulfach auch mit sozusagen zu erleben, nicht nur auswendig zu lernen, sondern Dinge da auch selbstständig erarbeiten zu können, um am Ende auch Schule und Lernen wieder anders zu definieren. Wie wichtig ist das, glaubst du?
Das erste Mal, als so alle so einen richtig, richtig direkten Zugang hatten und auch nochmal verstanden haben, vielleicht nochmal motivierter waren, was über den Holocaust zu lernen, war, als wir nach Dachau gefahren sind. In die KZ, in die Gedenkstätte, in die Gedenkstätte so. Da merkt man also sozusagen diese Selbstwirksamkeit im Sinne von, ich kann hier direkt anwenden, was ich gelernt habe. Und mir ist es vielleicht sogar ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt manche Dinge nicht verstehen kann, weil ich sie vorher nicht ernst genug genommen habe im Unterricht. Das führt dazu, dass ich Dinge aufnehme, weil ich den direkten Bezug nehme. Das heißt, Selbstwirksamkeit, das ist A und O. Ich muss das Gefühl haben, das, was ich lerne, das ist auch was, was eine Wirksamkeit bringt, dann auch über den Unterricht hinaus. Das bringt mir was, das ist ein wichtiges Werkzeug im Leben, diese Sachen zu wissen oder diese Sachen zu können. Und wie gesagt, also in der Rückfahrt war es sehr still, als wir als wir aus Dachau zurückgekommen sind. Und auch ich habe mir dann gedacht, also auch wenn ich mich immer für sehr gebildet in dem Bereich auch gehalten habe, ich habe mir nochmal gedacht, habe mir nochmal das Schulbuch genommen, habe noch ein bisschen nochmal nachgelesen, ein bisschen durchgelesen und so. Und ich glaube, es ist einfach entscheidend, dass wir irgendwie mehr aufzeigen, was wir mit dem Wissen eigentlich machen können und was das im Alltag bedeutet. Und jetzt habe ich natürlich ein sehr hartes Beispiel genommen oder sehr schweres Beispiel. Das gibt es ja auch in ganz anderen Bereichen. Wenn ich dann in Chemie dastehe, dann gibt es vielleicht den einen Lehrer, der einfach nur aus dem Schulbuch vorliest, wie wir es genau machen, und die anderen Lehrer, die sagen, jetzt bringt mal ein bisschen Waschpulver mit und wir machen jetzt damit dies und jenes oder ein bisschen Essig und dann können wir irgendwie die Schale des Eis aufweichen und was auch immer. Am Ende des Tages muss man irgendwie das Gefühl haben, mit dem Wissen was zu machen, was machen zu können, es anwenden zu können. Und ab einem gewissen Grad hilft sogar schon einfach dazu zu sagen, ey, Koordinaten, das mit dem x1, x2, x3 in Mathematik, das macht doch die NASA. So funktioniert moderne Raumfahrttechnik, dass ich mich mit Vektoren von A nach B bewege. Weil sonst habe ich gar keinen Zugang dazu. Sonst weiß ich nicht, warum ich da irgendwie seltsam mit Vektoren rumrechne. Aber wenn vielleicht der ein oder andere Luft- und Raumfahrttechnik studieren möchte oder der ein oder andere Physik ja auch ganz spannend findet und irgendwie Sterne und so, dann hilft schon, wenn man einfach nur den Satz dazu schreibt, die NASA arbeitet mit Vektoren. Punkt. Wenn ich später mal Pilot werden möchte, aber ganz besonders, wenn ich später mal verstehen möchte, wie die Welt funktioniert im Weltraum, dann muss ich Vektoren verstanden haben. Und das hätte einige mehr motiviert, als wenn man einfach nur die Aufgabe uns vor den Tisch gelegt hat, wie man es zum Teil getan hat, und gesagt hat, rechne das mal aus. Ja.
Bin ich total bei dir, und ich hoffe sehr, dass tatsächlich auch Schüler und Schülerinnen da viel mehr Gelegenheit zu bekommen, genau diese, ja, diese Welt sozusagen auch miteinander besser zu verknüpfen, um dann eben auch vielleicht einen
Ist ja auch
besseren
das, was
Job
ihr macht.
aussuchen zu
Am
können.
Ende des Tages ist ja auch das, was ihr macht an der Stelle. Und deswegen bin ich auch so dankbar und deswegen bin ich sehr froh, dass es euch gibt und dass es Organisationen wie euch gibt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das eben von dem dritten Sektor, wo sich viel Gutes ausgedacht wird, auch tatsächlich, dass sich das in den Schulbereich reinbewegt wird. Wir sollten nicht zulassen, dass Schule so ein abgekapseltes System ist, wo nur Schüler, Lehrer und Eltern irgendwie eine Rolle spielen, sondern es müssen eben auch Akteure aus der Gesellschaft reinwirken können in Schule und Schule muss rauswirken können. Wie gesagt, wenn der Schülersprecher auch mal im Gemeinderat redet und woanders irgendwie auftritt und so, dann hat das ja auch was. Ja.
Ja.
Oder wie
Und
wir jetzt
da.
auch als Bundesschülerkonferenz auftreten. Wir wirken ja aus der Schule raus und versuchen eben Statements rauszusetzen und eine Gruppe zu vertreten. Oft auch mit Bereichen, die ein bisschen über das Schulische hinausgehen. Ja.
Quentin, lass noch mal springen auf das Thema Generalsekretär, deine Aufgabe. Die ist ja dann wieder zu Ende auch. Das ist ja immer nur eine kurze Zeit, die man so hat. Siehst du deine Wirksamkeit da so, dass du dann auch zum Ende hin das erreicht hast, oder kann man darüber hinaus auch wirken? Weil das sind ja immer wieder neue Dinge, die dann losgetreten werden. Ist nicht vielleicht auch wichtig, Dinge langfristiger in eine Planung zu bringen, als immer wieder neue Menschen an die Position zu heben und wieder von null anzufangen, ein Stückchen weit?
Die sollen nicht bei Null anfangen und ich hoffe, ich werde auch dafür gesorgt haben in der Zukunft, dass die nicht bei Null anfangen. Diese Kampagne, uns geht's gut, mentale Gesundheit, die habe nicht ich mir ausgedacht und die ist auch nicht auf meine Initiative entstanden, sondern auf die meines Vorgängers. Und ich hoffe, dass mein Vorgänger Fabian Schön auch dastehen kann und sich denken kann, ey, der Quentin, der hat das dann gar nicht so schlecht gemanagt und die wird übrigens auch nicht zu Ende sein, wenn ich übergebe. Das heißt, ich hoffe, ich werde dann dastehen und sagen können, ey, mein Nachfolger, der hat auch nochmal ein bisschen was gerissen in dem Bereich und wir alle zusammen, wir drei, wir haben da irgendwie was erreicht mit. Und dass das dann eben dann mehr eine Teamaufgabe ist, als dass man sagen kann, okay, ich habe diese eine Sache umgesetzt, das ist dann halt so. Und ich hoffe, dass man langfristig plant und eben diese Sache, die in der Bundesschülerkonferenz und allgemein bei Schülervertretung einfach so ist, wir haben hohe Fluktuationen, es ist unumgänglich, wir sind Schüler. Wenn man mal auf einer höheren Ebene ankommt von Schülervertretung, dann ist man in der Regel schon in der Oberstufe oder zumindest fortgeschritten als Schüler. Das ist klar, das liegt im Wesen der Sache. Und dass wir damit umgehen und trotzdem langfristig planen, das ist meine Hoffnung und auch meine Erwartung. Und was ich natürlich hoffe, auch mit meinen Auftritten erreicht zu haben, ist auf der einen Seite, dass in den ein oder anderen Ministerien sich Leute überlegen, haben wir jetzt eigentlich nochmal junge Leute gefragt und fuck, wenn wir das jetzt nicht gemacht haben, dann springen die schon wieder in den Medien auf uns rum und das geht so nicht. Das heißt, dass man zumindest mal obligatorisch einen einlädt und wenn der dann schon da ist, dann kann der vielleicht das eine oder andere Argument bringen, was dann doch nochmal zum Nachdenken anregt. Also meine Hoffnung ist, dass jetzt auch die mediale Wirkung in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass man zumindest häufiger Angst hat, haben wir eigentlich die jungen Leute beteiligt oder nicht? Vielleicht müssen wir da doch noch mal was machen, bevor uns das wieder um die Ohren fliegt. Das ist die eine Hoffnung, die ich habe. Und die andere Hoffnung ist, dass wir im Bereich mentale Gesundheit tatsächlich, dass unser Lobbying und dass unsere gezielten Austausche, gezielte Medienarbeit auch zu dem Thema, dass sie zu was führt, dass Politiker sich denken, okay, die Jungen, die haben da schon recht, das ist tatsächlich ein Thema, das wir ein bisschen vernachlässigt haben, da müssen wir jetzt ran. Und da möchte ich betonen, dass durch alle Fraktionen hinweg, also klar, mit der AfD reden wir nicht, aber durch die anderen Fraktionen, mit denen ich bisher gesprochen habe, dass da schon eine Bereitschaft da ist, zu sagen, okay, und jetzt muss man natürlich schauen, dass in dem Haushaltsgerangel, dass dann unsere Punkte dann auch unterkommen. Aber ich hoffe, dass wir da was auf den Weg gebracht haben, dass man das Thema ernsthafter nimmt, als es aktuell passiert und dass dann am Ende auch konkrete Maßnahmen dastehen, das ist klar.
Wenn du dir jetzt die Strukturen anguckst, auch im Sinne von Mitbestimmung oder noch nicht richtiger, echter Mitbestimmung, würdest du da an dem System gerne noch was verändern wollen oder mitgeben, was man langfristig verändern soll, um mehr und bessere Mitbestimmung von der Bundesschülerkonferenz in der gesamten Politik sozusagen hat?
Ja, ladet uns ein. Das ist das Einfachste, was ich sagen kann. Wenn ihr euch auch den Stress vermeidet, es ist doch für mich auch scheiße. Wenn ich dann das 10. Mal das gleiche Statement gebe und wieder sage, ey, es ging schon wieder bei diesem Gesetzesprojekt um junge Menschen und schon wieder hat man junge Menschen nicht gefragt. Das ist doch scheiße. Darauf habe ich auch selbst keinen Bock. Und darauf werden meine Nachfolger spätestens nach 3 Wochen im Amt, werden die auch keinen Bock mehr drauf haben, immer wieder den gleichen O-Ton geben zu müssen. Ladet uns doch ein, redet ernsthaft mit uns auf Augenhöhe, wir beißen nicht. Und selbst wenn man es nur provisorisch gemacht hat, selbst wenn man nur alibimäßig mal einen jungen Leuten, ja, mal eine junge Person da hat, schaden kann es doch nicht. Und im Prozess mal einen einzuladen, das kostet auch nichts. Also macht die Ministerien auf, geht mit uns in den Austausch. Ihr wisst alle ganz genau, dass ihr junge Menschen nur schwer abdecken könnt mit dem Alter, das da oft dann auch zusammenkommt in vielen Abteilungen, was ich gar nicht schlecht reden möchte, aber dass es eben eine Herausforderung ist, in der hohen Politik junge Menschen zu berücksichtigen, weil man einfach selbst schon weit entfernt ist, häufig, wenn man sich auch das durchschnittliche Alter im Bundestag und sowas anschaut, wenn man einfach selbst schon weit, weit weg ist. Das ist okay, das ist vollkommen fein, aber dann ladet uns doch ein und kommt mit uns in den Austausch und dann ist das alles viel harmonischer. Ich bin mir sicher, dass die Bundesschülerkonferenz auch, jetzt haben wir viel medial gemacht, aber wir müssen gar nicht so viel medial machen, wenn man uns auch anhört und uns ernsthaft Glauben schenken möchte, wenn wir sagen, wir möchten mitarbeiten. Und das ist eigentlich meine einzige Hoffnung, dass wir damit mehr gehört werden, dass wir ein professioneller Laden sind, mit dem man arbeiten kann. Wir können auch mitwirken, auch auf einer professionellen Ebene Gesetze mitschreiben, mit verfassen, unsere Anmerkungen setzen, was auch immer. Nehmt uns für voll und dann ist das viel harmonischer, denke ich, als wenn man sich dann nur in so Kleinkriegen dann verkriecht. Und natürlich weiß ich, wenn ich zwei Artikel produziere mit meiner Aussage, dass ich das leider das Ruder nicht rumreißen kann. Für mich ist es viel schöner, wenn ich da in irgendeiner Ministeriumsrunde sitze und sage, das sehe ich jetzt so, so und so und dann in den Austausch trete. Und vielleicht sagt mir dann auch jemand nochmal einen Grund, warum es nicht geht, wie ich es vorschlage. Und dann kommt man auch in den Austausch und dann kann ich vielleicht auch besser akzeptieren, warum ich an manchen Stellen an eine Grenze stoße und die Sachen vielleicht nicht so gut funktionieren. Und dann ist es auch okay. Aber zumindest mal da zu sitzen, ist für mich eigentlich schöner, als wieder irgendeinem Journalisten sagen zu müssen, ja, keine Ahnung, es hat mich leider wieder mal niemand angerufen. Ja.
Jetzt bist du ja jemand, der sehr sichtbar ist und der auch, also ich glaube, jeder sieht, welches Herz du da auch drin hast und wie wichtig dir die Themen sind, aber tatsächlich auch, wie viel Begeisterung du für das Thema Politik tatsächlich hast. Wenn du jetzt da rausgehst, irgendwann, wie kann man dich in der Politik irgendwann antreffen? Ist es dein Ziel, trotzdem irgendwann noch in der Politik in irgendeiner Form mit aktiv zu sein? Oder wie stellst du dir das vor? Weil ich meine, jetzt Wissenschaft, das ist ja auch was. Also du hast ja deine Ziele tatsächlich auch erreicht, weil das, was du studierst, hat ja auch wieder mit Wissenschaft zu tun. Also du bist ja schon sehr zielstrebig in dem, was du machst. Und ich würde mir wünschen, dass man so jemanden tatsächlich auch in Politik nachher mit antrifft.
Also ich bin, ist glaube ich kein Geheimnis, ich bin Parteimitglied, kann man glaube ich nachgoogeln, wenn man möchte, an der Stelle, muss ich jetzt an der Stelle nicht sagen, wo genau. Ich bin Parteimitglied, das heißt, es kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht mal eine Chance ergibt für etwas. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, auch zu kämpfen für die Themen, die mir wichtig sind. Jetzt habe ich ganz viel Bildungspolitik gemacht und auch Jugendvertretung gemacht und das ist auch sehr, sehr cool. Aber ich merke, dass mich natürlich auch andere Sachen sehr, sehr interessieren. Jetzt Sicherheitspolitik, weil ich eben sehr, sehr viel aus der Ebene abgeben durfte zu dem Thema Wehrdienst. Interessiert mich auch Sicherheitspolitik allgemein. Ich bin nochmal vorgeladen vor dem, oder was ist vorgeladen, als Gutachter eingeladen bei der öffentlichen Anhörung des Bundesverteidigungsausschusses zum Thema Wehrdienst. Und ich finde diese ganze Thematik sehr, sehr spannend und möchte mich da auch da weiterhin engagieren, auch im sicherheitspolitischen Bereich. Und natürlich, ich werde molekulare Biotechnologie studieren, irgendwie Forschungspolitik, Innovationspolitik. Ist auch so ein Bereich, ich glaube, da haben wir auch einiges zu tun und da werde ich wahrscheinlich wieder wir als Schüler auch an irgendeiner Stelle wird mich irgendwas so dermaßen ärgern, dass ich denke, okay, da muss ich aktiv werden und irgendwas machen, um wie gesagt, diesem Ohnmachtsgefühl und jetzt spanne ich den ganz weiten Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, diesem Ohnmachtsgefühl irgendwie zu entkommen, dass ich das Gefühl habe, das nicht beeinflussen zu können. Und dann schauen wir mal, wie weit es kommt. Ich werde aber auch nicht Nein sagen, wenn ich einfach nur in der Wissenschaft bleibe und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ein Startup gründe, vielleicht selber Gründer werde oder coole Promotionsstudiengang finde und dann einfach nur an irgendeiner Universität forsche zu irgendwelchen Themen und da dann Wirksamkeit habe. Weil ich glaube, auch in der Wissenschaft ist es möglich, sehr direkt zu sehen, was man macht und sehr direkt einen Zugang zu haben. Was vielen vielleicht im Corporate-Bereich fehlt, wenn man ein Teil, ein kleines, ganz kleines Rädchen eines Riesenkonzerns ist und man sich fragt, was mache ich eigentlich da den ganzen Tag? Da hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, wenn man Wissenschaftler ist, direkt auch zu spüren, was man macht. Ja,
Du
genau.
hast gerade schon die Brücke geschlagen zum Anfang und ich möchte gerne nochmal in das Persönliche tatsächlich reingehen. Jetzt bist du aus der Schule raus und wenn du an Schule zurückdenkst, selber an deine Schulzeit, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Also trotz allem Genörgel, das ich sicherlich habe gegenüber dem System Schule, Ich habe sehr viel Rückendeckung gehabt. Ich hatte sehr viele Leute, die mir den Rücken gestärkt haben, nicht nur von Schülerseite. Ich fand es immer cool, über den Pausenhof zu laufen und mich so ein bisschen wichtig zu fühlen. Hier, ich bin der Schülersprecher und später war ich dann auch ein bisschen im Land und dann ganz zum Schluss war ich der Generalsekretär. Da war ich dann aber kaum mehr in der Schule, muss ich zugeben. Also so ein bisschen wichtig gefühlt habe ich mich sicherlich auch, aber das fand ich immer cool. Und ich hatte aber auch von Lehrerseite ganz viel Unterstützung. Mein Schulleiter hat mir immer den Rücken freigehalten. Ich hatte einen unglaublich guten Lehrer im Wirtschaftsleistungskurs, der mir ganz viel gezeigt hat, mir ganz viel beigebracht hat, der auch so ein Gesprächspartner auf Augenhöhe war, wenn es ums Politische ging. Und ich hatte einfach viele Leute um mich herum an dem System Schule, die mich unterstützt haben. Ich erinnere mich noch, wie ich morgens irgendwie zur Schule gesprintet bin, habe den Schulbus verpasst gehabt und einer meiner Lehrer ist im Auto, hat gesehen, dass ich da einen Langsprinte und hat gesagt, Quentin, steig ein. So, und das sind halt so Lässigkeiten, von denen ich weiß, von anderen Schulen und von anderen auch Lehrkräften, dass das halt nicht passiert wäre. Und ich hatte einfach einen großen Rückhalt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so durchziehen konnte, weil klar ist, am Ende muss jemand das durchwinken, dass jemand so viel beurlaubt war. Ich habe circa 50% meiner Oberstufenzeit gefehlt, war nicht da im Unterricht. Und das muss jemand dann auch akzeptieren als Schulleiter. Manche Sachen sind verbürgt vom Schulgesetz, da muss man einen freistellen, aber bei weitem nicht alles, was ich gemacht habe, war so gut gesetzlich gedeckt, dass man hätte sagen müssen, man muss mich freistellen. Und da bin ich sehr froh, dass das aber nie ein Thema war. Und ich wurde auch vorher immer viel freigestellt. Also auch als ich parallel zur Schule studiert habe und so, wurde ich freigestellt und dafür bin ich sehr froh, dass ich diese Möglichkeit hatte.
Es klingt jedenfalls sehr menschlich, das, was du auch jetzt hier sagst. Und auch, dass es schon fast ein bisschen freundschaftliche Verbundenheit bei allem auch mit dabei war. Und ich finde es eigentlich einen ganz schönen Blick. Den Blick hatte ich tatsächlich nie auf Schule. Und deswegen finde ich das doch schön, wenn es eben das auch gibt, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um vielleicht auch Dinge abzufedern, auch im Hinblick auf mentale Gesundheit, wenn Dinge eben vielleicht auch zu Hause nicht richtig gut sind. Ich würde gern zum Abschluss mit dir einmal noch den Sprung auch machen in die Zukunft, nämlich wenn du jetzt dann auf den Schulcampus gucken würdest und der wäre noch auf der grünen Wiese und du könntest da Dinge mit hinzupacken, was würdest du da reinpacken, was auf gar keinen Fall für dich mehr in Schule fehlen darf?
Wohlfühlzonen, sage ich jetzt mal, oder sozusagen Bereiche, die Schule muss so aufgebaut sein, dass sie ein Ort ist, an dem sich jeder wohlfühlen kann. Das heißt, ich muss Rückzugsräume haben, wo vielleicht Schüler, die jetzt einfach viel mitgenommen haben an dem Tag, die sich auch mal zurückziehen können, rausnehmen können und so. Das machen zum Teil ja auch Unternehmen, dass man so Rückzugsräume hat und dass man Möglichkeiten hat, irgendwo Stress abzubauen. Und das sollte nicht fehlen. Ein guter Fachraum ist auch sehr, sehr viel wert, im Sinne von, da sind dann vielleicht die iPads und die digitalen Geräte und so. Also was auf jeden Fall nicht fehlen sollte, ist eine gute technische Ausstattung, gutes Internet. Und wenn das zusammenkommt, eine moderne und gute Ausstattung auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Schulhausbau, der sich tatsächlich daran orientiert, dass es ein Lebensort für Schüler ist und nicht nur ein Aufbewahrungsort, dann haben wir in Schule schon ganz viel gewonnen. Ja.
Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Vielen Dank für die Antworten auch und die Einblicke auch, die du gegeben hast. Und das letzte Wort gehört dir sozusagen noch.
Mensch, das letzte Wort. Jetzt habe ich gerade von meinem Wirtschaftslehrer geredet und ich muss den eigentlich fast schon grüßen oder ich weiß auch nicht. Ich kann auf jeden Fall davon sprechen, dass ich sehr viel Rückhalt hatte und an der Stelle, ich habe es in wenigen Interviews gemacht, aber an der Stelle müsste ich eigentlich den großen Dank ans Lehrerzimmer auch aussprechen, an meiner Schule und insbesondere diesem einen Wirtschaftsleistungskurslehrer, der mich enorm begleitet hat und enorm, ja, von dem ich auch enorm viel gelernt habe. Genau.
Dann schicken wir Grüße raus und sagen vielen, vielen Dank. Bis ganz bald.
Jo, mach's gut.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.